Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ja, das, was ich heute Ihnen vorstellen darf, hatte ich noch nie. Ich habe hier nämlich einen ehemaligen Landwirt. Der wurde nachher Arzt und heute ist er ein Ernährungsmediziner und praktiziert eine Ernährungsweise, die unglaublich bedeutsam ist und wichtig ist. Aber ich möchte mit ihm eigentlich darüber reden, wie es heutzutage eigentlich in der Landwirtschaft aussieht. Was ist der Unterschied zwischen Bionahrung und einer Betrieb, wo wirklich viele Nährstoffe drin sind? Ich bin mir sicher, er wird mir gleich alle Antworten dazu liefern. Ganz herzlich willkommen, lieber Frank Schulze. Danke, dass du da bist.
Freue ich mich auch sehr.
Ungewöhnlich. Vom Landwirt zum Arzt hatte ich noch nie. Das ist unglaublich.
Ich habe es gehasst als Jugendlicher, wo ich den Beruf lernen musste. Ich habe es gehasst. Wieso muss ich so einen blöden Beruf lernen? War die Aussage. Heute sage ich, man kommt von seiner Konditionierung und Bestimmung einfach nicht weg. Das bleibt das ganze Leben erhalten. Was nämlich diese Ausbildung nach sich gezogen hat, dass ich ein ganz anderes Verhältnis zur Natur bekommen habe, das hatte ich schon während der Schulzeit, dank meines Biologielehrers, der vor ein paar Jahren mit, ich glaube, 98 Jahren gestorben ist. Der hat uns in die Natur geführt. Der hat uns mitgenommen in Vogelberingstationen, in Naturschutzgebieten.
Wow.
Der hat uns in den Wald geführt. Der hat uns Dinge gezeigt, die wir als Kinder zwar wahrgenommen haben, aber nicht verstanden haben.
Oder nicht gesehen haben.
Nicht gesehen,
Bäumen,
genau.
Ne?
Und dann war das Interessante, natürlich diese landwirtschaftliche Ausbildung, das war dann nochmal ein weiterer Schritt. Ja, noch mehr dazu zu verstehen, beziehungsweise gar nicht, ging gar nicht um Verstehen. Einfach um es auf sich wirken zu lassen. Wenn wir auf den Weiden waren und haben die Tiere zusammengetrieben, wenn wir im Winter gemolken haben und haben uns gegenseitig mit der Milch bespritzt, ja, oder wenn wir die Ferkel kastriert haben, oder. Ja, es blieb dann eigentlich außer Biologiestudium, es blieb eigentlich nur Medizin übrig. Das war schon immer meine große Affinität, ja, und es ging auch sehr schnell, dass ich von der klassischen Denkweise gewechselt bin in Richtung, wie es damals so betont hieß, Psychosomatik, psychosomatische Medizin, also die Heilkunst von Körper und Geist, obwohl das natürlich sehr verwissenschaftlicht war. Und ich sag mal, nach der Grundausbildung als Mediziner bin ich dann relativ schnell von dem klassischen Weg, Gefäßchirurgie, Bauchchirurgie und so weiter, immer mehr in Richtung Naturheilkunde. Ja, ich würde sagen, getriftet. Ja, weil es hat mir einfach mehr gefallen, es hat mir mehr Antworten gegeben und ich fand die Idee, Symptome symptomatisch zu behandeln, eigentlich langweilig. Hast du das, nimmst du das?
Ja, nun muss man es ja zuerst verstehen, dass man eigentlich nur ein Pflaster draufsetzt, oder?
Ja, also das geht aber relativ schnell, wenn man offenen Auges durchs Studium geht oder dann auch durch die Praxis. Da war natürlich wahnsinnig viel zu lernen und vielleicht war es auch eine gewisse Arroganz von mir, das will ich gar nicht ausschließen, dass ich gesagt habe, hey, da muss es noch mehr geben. Das gibt es doch gar nicht. Das reicht mir nicht. Also in die Komplexität hineindenkend, um zu verstehen, wie Natur funktioniert. Nichts mehr und nichts weniger sind wir. Wir sind Teil der Natur. Das habe ich, glaube ich, sehr früh verstanden, dass wir nicht die Krönung der Schöpfung sind, sondern dass wir ganz einfach Teil der Natur sind. Und so wie die Natur funktioniert, funktioniert auch unsere Biologie. Das war eigentlich so der Hintergrund. Und die ganze Ausbildung, der ganze Ausbildungsweg, auch Landwirtschaft, hat natürlich dazu beigetragen.
Heute bist du Ernährungsmediziner.
Ja.
Und da kommt jetzt eben meine Ernährung und Medizin. Das ist ja wieder etwas Neues, ein neues Gebilde. Ein Arzt, der sich auf Ernährung spezialisiert hat, finde ich großartig, weil auch für mich ist Ernährung Medizin. Aber du siehst ja noch weiter hinten, nämlich wo kommen denn die einzelnen Nahrungsmittel her? Weil du hast dich mit dem beschäftigt, wie es in der Landwirtschaft aussieht. Und jetzt bitte würde mich das ein bisschen interessieren, auch wenn es zum Teil ein bisschen vor den Kopf stoßend ist. Wie sieht es denn wirklich aus und auf was sollen wir achten? Was tun wir uns an, wenn wir nicht darauf achten?
Wie ich dir im Vorgespräch gesagt habe, bin ich eigentlich eher ein Fan von dem vollen Glas. Und ich würde gerne das berichten erstmal, was in der biologischen Landwirtschaft stattfindet. Wir haben viele Jahre eigene Felder gehabt und haben Biolandwirtschaft betrieben in Griechenland und in Italien und haben natürlich dort die Früchte der Natur, genossen. Ja? Also die Tomate vom Strauch, die sonnengereift ist und die keinerlei Gift gesehen hat, sondern eben nur Pflanzenjauchen von Schachtelhalm über Brennnessel und so weiter.
Also die Tomate, die ich kaufe im Großhandel, hat das nicht?
Na, die kann das gar nicht haben, weil die Masse, die da über den Weg produziert werden muss, die könnte rein theoretisch, es gibt dazu Berechnungen, also durch biologische Produkte gedeckt werden. Aber das würde bedeuten, dass der Preis höher ist. Und der Kunde ist im Moment, wie wir schon in den vorherigen Sendungen gesagt haben, ist ja falsch konditioniert worden. Nämlich Geiz ist geil. Also heißt so wenig wie möglich für Nahrungsmittel auszugeben. Deutschland ist sowieso das billigste Land, was Nahrungsmittel anbelangt. In der Schweiz haben wir ein Verhältnis, was einigermaßen gesund ist. Finde ich besser so. Mhm. Weil damit natürlich auch die Wertigkeit der Nahrungsmittel im Bewusstsein der Menschen auch steigt. Also was heute in der konventionellen Landwirtschaft los ist, meine Ausbildung war in den 60er Jahren. Damals hieß das industrielle Landwirtschaft. Unter dem Begriff industrielle Landwirtschaft konnten wir uns damals noch nicht so richtig was vorstellen. Es gab zwar schon Rinderställe mit 500 Rindern oder manchmal vielleicht sogar 1000, die natürlich große Probleme mit Gülle hatten, die dann irgendwie in die Landschaft verbracht wurde, die große Probleme mit Futterbereitstellung, die große Probleme mit Krankheiten, die große Probleme mit Antibiotikagaben und so weiter hatten. Ja. Wir hatten damals eine Keimzahl in der Milch, die lag vielleicht bei 100 pro 5 Milliliter. Ich nenne jetzt einfach eine Zahl, heute ist es bei 0. Das heißt also, nicht mal Keime können mehr da drin sein. Das heißt also auch, also es ist industrialisiert mit allerhöchster Sicherheit versehen. Das bedeutet eben auch die Gabe von Antibiotika in der Milchwirtschaft, bei den Tieren und genauso wie in der Schweinezucht. Und wenn wir heute in Mecklenburg-Vorpommern Mastanlagen von Schweinen haben, über 3 Stockwerke von einer holländischen Firma betrieben, kann man sich bei 60.000 Tieren vorstellen, was da täglich an Gülle anfällt? Wohin verschwindet die? Fragezeichen. Viele der Zuschauer kennen sicher die Bilder. Güllebewässerte Felder mit 3-4 Traktoren nebeneinander, die das hinten raus sprühen. Ja? Und dann ist das Feld also wie ein Reisfeld mit Gülle bewässert und sozusagen geflutet. Das sind natürlich Verhältnisse, die sind extrem umweltbelastend. Im Endeffekt nehmen wir über das Trinkwasser all die Schadstoffe, die in der Gülle sind und die auch in der Pflanzenkultur sind, wie herbizide Pestizide, Mineraldünger, das nehmen wir anschließend über das Trinkwasser auf oder über die Pflanzen, die auf diesen Feldern kultiviert werden, inkorporieren wir letztendlich auch diese Gifte. Ich hatte mal eine interessante Begegnung mit dem Chef der Umweltabteilung der größten italienischen Ölgesellschaft. Ich will den Namen hier gar nicht nennen. Wir hatten ein schönes Abendessen zusammen. Wir lebten damals in Italien auf einer Farm und er kam zu uns zum Essen. Wir haben schön zusammen gegessen und dann sagte ich zu ihm, du sag mal, wie ist denn das? Da unten, wo dieses riesen Maisfeld ist, kommt aus dem Berg, aus der ehemaligen Mine, wo Eisenerz abgebaut wurde, das Abwasser raus, also das Grundwasser. Das ist doch nun jetzt mit Arsen, mit Quecksilber, mit Cadmium, mit und so weiter kontaminiert. Und der Bauer, der bewässert das Feld und füttert anschließend mit dem Mais seine Schweine und liefert dann die Schweinekeulen nach Parma. Und dann wird dort Parmaschinken draus gemacht. Und dann sage ich zu ihm, sag mal, ist denn das zugelassen? Er war ja zuständig für diese Mine, die dann irgendwann geschlossen wurde. Und da sagte er wortwörtlich, und ich glaube, das ist in vielen Köpfen der Menschen auch verankert, die Pflanze nimmt das nicht auf. Das geht gar nicht in die Pflanze hinein. Und dann habe ich noch gesagt, hast du denn das gemessen? Und da hat er dann das Gespräch beendet. Er war ja Direktor, also Direttore Ambientale. Also wirklich ein ganz wichtiger Mann. Und wir haben uns dann nie wieder getroffen. Damit war das Gespräch beendet. Damit waren auch die Positionen festgelegt. Jemand, der da tiefer drüber nachdenkt und sich befragt, weil er eben auch die Auswirkungen im Krankheitsbereich, im Bereich der Krankheiten kennt. Das sind unangenehme Fragen. Aber das ist heute Landwirtschaft. Große Flächen, die auch teilweise von großen internationalen Konsortien gekauft werden. Dann wird da irgendetwas angebaut und natürlich mit entsprechenden Düngemitteln versehen, natürlich mit entsprechenden Herbiziden, Pestiziden behandelt. Dann wird es geerntet, dann kommt es in den Wirtschaftsverarbeitungskreislauf und dann kommt es in den Nahrungskreislauf und wir inkorporieren es. Ich habe mich immer gewundert, bei meinen Patienten hier in der Schweiz habe ich regelmäßig Urinuntersuchungen gemacht und gesagt, die sind sowas von Arsen belastet. Wo kommt denn das nur her? Heute weiß ich es.
Glyphosat.
Es ist Glyphosat. Das war mir damals noch nicht so klar.
Dass das überhaupt drin ist.
Dass das überhaupt drin ist.
Haben die Franzosen da 2020 im Januar veröffentlicht und Glyphosat in ganz Frankreich verboten.
Ja.
Bei uns ist es noch gesund bis 2023 oder sowas.
Ja. Also man sieht dort Arsenbelastungen im Urin. Das bedeutet ja, der Körper scheidet das schon aus. Mhm. Ja, also aus den Depots, wo er es abgelagert hat. Fettdepots zum Beispiel. Ja. Die Belastung, die Werte, die da gemessen werden im Urin, die sind teilweise extrem hoch. Ja? Und jeder hat sich gefragt, wo kommt denn das her, wo kommt denn das her, wo kommt... Die Fragen der Augen der Patienten, wie kriege ich das los?
Ja? Ich habe noch einen großen Lieferant, das deutsche Bier.
Ja, ja. Ja, das wundert
mich. Der hatte mir Messungen gemacht, also bis zu 30, 40 Mikrogramm pro Liter.
Ja.
Und bei uns ist im Trinkwasser 0,5 Mikrogramm pro Liter erlaubt. Und das deutsche Bier hat bis zu 30, 40. Ja. Das ist unglaublich.
Ja. 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 Gut, jetzt kam ja noch was Neues dazu, neueste Geschichte, auch wieder Landwirtschaft. Ja. Die Dioxinbelastung geht durch die Glyphosatbehandlung extrem hoch, ja, im Körper, vor allen Dingen in den landwirtschaftlichen Produkten, die dann irgendwann ja auch in uns landen als Nahrungsmittel. Da gibt's jetzt eine große Bewegung auch international, weil das eben auch, das kommt aus der Geschichte von dem Agent Orange, was man im Vietnamkrieg versprüht hat. Und da hat man gesehen, was das bewirkt, weil es eben diese hohen Dioxinwerte beinhaltet. Und da hat man gesehen, wie verstümmelt die Menschen sind, welche Fehlgeburten stattgefunden haben und so weiter. Daraus resultierend gab es also eine weitere Forschung. Und jetzt hat man also gesagt, hey, da ist ja eine Dioxinbelastung in uns, die ist gigantisch, da muss was unternommen werden. Passiert natürlich nichts, klar. Bayer hat ganz klar als Nachfolger von Monsanto, man darf das hier mal sagen, hat sich da verweigert. Ja, die haben ihren Deal gemacht mit den Tumorkranken in Amerika, mehrere Millionen bezahlt und damit ist die Geschichte vom Tisch. Das können sie vertragen, sie gehen daran nicht zugrunde. Ich möchte eigentlich auch nicht, dass sie zugrunde gehen, aber ich möchte, dass es irgendwie dass es einen Systemwandel gibt. Ja, es kann nicht sein, dass wir unsere Erde mit derartigen Giften weiterhin belasten und malträtieren, was wir letztendlich in uns selbst dann ausbaden werden. Auch die Verantwortlichen, die dafür verantwortlich sind. Ganz komisch. Immer dann, wenn in die Klinik oder zu mir in die Praxis Patienten mit Tumorleiden kamen, die aus der Landwirtschaft waren, dann habe ich sie gefragt, was machen sie denn? Ja, das und das und das. Ich sage, verwenden sie dies, das und jenes? Ja, sicher verwenden wir das, sonst wird ja nichts draus. Sonst ist es unwirtschaftlich, weil ja die Konsortien alle unter den Gestehungspreis teilweise einkaufen. Das heißt, die müssen die schärfsten Mittel verwenden, damit sie ihre Pflanzenkulturen kultivieren können, damit die überhaupt wachsen und damit sie mit den Abfällen aus der Fleischproduktion, das sind ja meistens Mastbetriebe oder Eierproduktion, irgendwie zurechtkommen. Und dann habe ich immer gefragt, ja sag mal Bauer, wie ist denn das? Isst du denn auch die Truthühner, die du da massenhaft mit 60.000 Stück in der Halle mästest? Nein, die esse ich nicht. Nein. Da habe ich hinterm Haus so ein kleines Gehege, das ist für die Familie.
Oh.
Genau.
Mhm.
Genau. Und ich weiß nicht, also das ist natürlich, ich finde da gar keine Worte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde gar keine Worte, weil das hat was mit Verantwortungslosigkeit zu tun. Das ist aber nur die eine Sache. Das ist auch enorm ignorant. Das ist enorm herzlos? Wie kann ich etwas produzieren, wo ich genau weiß, dass es den anderen schädigt? Deshalb esse ich es ja nicht. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Tut mir leid, da ist jegliche christliche Norm verloren gegangen. Sowieso. Das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Das tut mir leid. Da bin ich fassungslos und da fehlen mir dann auch irgendwie die Worte. Und ich sehe auch noch gar keine wirkliche Veränderung am Horizont. Wenn ich alleine in Frankreich an diesen riesen Maisfeldern vorbeifahre, die mit dem Grundwasser der Rheinebene in der Mittagshitze um 12, da sind 32 Grad, bewässert werden, dann muss ich sagen, die haben es nicht begriffen. Das ist dann so ähnlich wie die Lithiumgewinnung in der Wüste Südamerikas, wo am Tag Millionen Liter Trinkwasser aus dem Boden gepumpt werden, damit das Lithium davon abgetrennt werden kann. Und dann verschwindet das Wasser in der Wüste und verdunstet und ist weg.
Aber wir fahren unser Elektroauto ja, voller Stolz, ja, weil wir so grün sind.
So ökologisch. Mhm. Ja. Also das ist für meine Begriff ist das Irrsinn. Das ist Irrsinn, das ist eine Form von Selbstzerstörung, die ich in keinster Weise unterstützen kann. Und ich wehre mich auch immer wieder gegen Selbstzerstörung. Wir haben so viele Potenziale und Ressourcen. Warum nutzen wir sie nicht und entfalten sie, aber nicht immer, um mehr, schöner und besser und noch mehr Rendite zu erzielen? Das ist nicht die Idee.
Wir wissen ja, wie unser Grundwasser beschieden ist. Auch in der Schweiz haben die Politiker hier sehr wohl die Daten und haben jetzt auch einen Entscheid gefällt, dass in den nächsten 5 Jahren diese Werte sich halbieren müssen. Ich sagte mir einfach, ja, Pest oder Cholera, was nützt mir eine Halbierung? Eigentlich hat es der liebe Gott nicht reingetan und es gehört nicht rein und es wird auch nicht gesund, wenn es nur die Hälfte ist. Meiner Meinung nach. Aber es ist ein erster Schritt. Meine Frage an dich ist, wäre es denn überhaupt noch möglich, uns ernährungsmäßig zu ernähren mit Produkten, die nicht belastet sind? Könnten wir diesen Wandel überhaupt noch hinkriegen?
Also wir müssen mal, ich fange mal woanders an. Ja? Ernährungsmedizinisch bietet pflanzliche Ernährung gegenüber tierischem Eiweiß auf alle Fälle einen Vorteil, selbst wenn sie also mit den entsprechenden Giften belastet ist. Der Vorteil ist größer für uns, für unseren Körper, als der Nachteil mit hoher tierischen Eiweißernährung. Okay, das ist mal so meine Vorrede.
Schon mal eine klare Ansage.
Ja, also das finde ich, wir bekommen diese Frage immer wieder mal gestellt, ja, wie, also das ist ja alles belastet mit Herbiziden, Pestiziden und Mineralien und so weiter und so weiter. Und ich sage, hey, der Vorteil von der Pflanzenernährung ist für dich höher. Ich kann es auch ganz kurz erklären, warum. Wir wissen aus der Beobachtung heraus, und zum Teil gibt es da auch Studien drüber, aber es ist ganz schwer, was zu finden, dass der Körper mit einer Säurelast, ich sage betont nicht Übersäuerung, weil das Wort falsch ist, mit einer Säurelast und einem Basenmangel die körpereigene Entgiftung blockiert. Das kennen wir aus Beobachtungen mit Kunden, die aus irgendwelchen anderen Ländern kamen und denen wir erstmal ganz schnell ein Basenpulver geben mussten, damit die irgendwie beginnen, wieder ihre Giftstoffe auszuleiten. Okay, vorher ging das nämlich nicht. Okay, die waren völlig blockiert. Warum? Sie waren in der Säurelast durch Stress, Fehlernährung und so weiter. Das heißt, Pflanzenkost ist ein Basenlieferant. Das ist der Basenlieferant überhaupt. Mit ihren Mineralien. So, das heißt also, ich baue eine Basenkapazität auf, womit ich automatisch eine Säure-Basen-Harmonisierung bekomme. Selbst wenn da Belastungen, also Umweltbelastungen enthalten sind. Trotzdem. Und damit kann der Körper anfangen zu entgiften. Das läuft ja, wie wir wissen, alles über das Bindegewebe, extrazelluläre Matrix, ich will nur mal die Begriffe so ganz kurz nennen. In diesem System findet das alles statt. Und wenn dieses System säurebelastet ist, ist es blockiert. Das heißt, es findet kein Stoffaustausch statt und es kann auch kein Abtransport über die Lymphe und ähnliche Systeme von Giften stattfinden.
Wir können also mit dem Übel leben, weil der Körper genügend Energie hat, das Übel wieder loszuwerden, was in diesen pflanzlichen Stoffen drin ist.
Alexander, es bleibt uns ja gar nichts anderes übrig, als mit diesem Übel zu leben. Es nützt uns nichts, wenn wir uns immer wieder nur auf das konzentrieren, was übel ist. Wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir haben und das stützen und fördern, damit es sich entfalten kann und entfaltet wird und vor allen Dingen leistungsfähig. Das ist mein Ansatz.
Wo finde ich denn ein Haben, wo ich nicht Kompromisse eingehen muss?
Also ich könnte natürlich entscheiden, mich ausschließlich biologisch zu ernähren. Mhm. Weil wir wissen, dass biologische Produkte im Vergleich zu konventionellen Produkten, ich will die gar nicht schlecht machen, die haben ihre Berechtigung am Markt noch. Dass sie wesentlich weniger, aber auch gar keine Herbizide, Pestizide enthalten, das gibt's fast nicht, weil das natürlich alles flüchtig ist und Aerosole, die durch die Gegend geblasen werden, das heißt also, man kann gar keine Mauer, müssen wir eine Mauer, eine Wand aufstellen, damit von dem Nachbar die Aerosole der Herbizide, Pestizidbehandlung nicht zu mir kommen. Aber der Gehalt ist wesentlich geringer. Mhm. Und es werden regelmäßig Bodenproben genommen und jetzt muss ich wirklich mal eine Lanze für die Bioproduzenten schlagen. Danke, ja. Ich höre immer wieder, ja, da ist ja auch eine Belastung drin. Ja, der hat ja betrogen. Ja, der hat ja konventionelles Fleisch umdeklariert und hat als Bio verkauft. Ja, die gibt's überall, schwarze Schafe. Aber die Mehrheit der Bioproduzenten sind passionierte, mit Freude und Liebe Landwirtschaft betreibende Menschen, die sich dem verschrieben haben mit allen Nachteilen. Die werden unangemeldet, regelmäßig kontrolliert. Und wenn einer erwischt wird, fliegt er sofort aus der Zertifizierung raus, die vorher ein kleines Vermögen gekostet hat. Nicht nur was die Beiträge an die Gesellschaft anbelangt, sondern die ganze Umstellungsarbeit. Da müssen ja neue Maschinen angeschafft werden, da muss das Verfahren geändert werden und so weiter und so weiter. Das ist extrem komplex. Also wir haben 3 Jahre gebraucht in Italien, um dann endlich biozertifiziert zu sein. Und das war ein Prozess. Und die kamen, haben kontrolliert, haben Öl genommen, haben unsere Gemüsesorten geprüft, haben die Bodenproben geprüft. Und wäre da nur ein bisschen, ein Fitzelchen drin gewesen, hätten wir das nicht bekommen. Das muss man mal ganz klar sagen. Also die Stimmen, die da mal sagen, ist alles Blödsinn, das stimmt nicht und Bio ist Quatsch, das stimmt nicht. Und wenn das jemand sagt, dann soll er doch mal die Berichte anschauen, die von der Biofach gemacht werden, wo jedes Jahr immer mehr Anbieter da sind, die sich damit beschäftigen und ganz passioniert Biolandwirtschaft betreiben. Und es ist ein hartes Brot. Es ist arbeitsintensiv, es müssen Helfer herbeigeholt werden, die zum Beispiel Unkraut hacken auf Hektar großen Feldern, wo man den Horizont gar nicht sieht, oder es müssen entsprechende Maschinen hergeholt werden, die dann entsprechend also zum Beispiel diese Nebenkräuter, bewusst sage ich nicht Unkraut, ausdünnen, damit das eigentliche Produkt gut wachsen kann. Es sind wirklich passionierte Leute, auch die, die in der Tiermast sind oder in der Milchproduktion oder Käseproduktion. Es sind alles, die machen es alle mit Liebe und Hingabe, mit sehr viel Arbeit, natürlich mehr Arbeit. Und dafür sollen sie auch besser entlohnt werden. Gegenüber denen, die es industriell produzieren.
Ja, ich bin doch deiner Meinung.
Hunderte von Hektar mit riesen Maschinen, die sind größer als die Panzer diesmal. Den größten Panzer übersteigt die Größe so eines Traktors, der dann mit Ketten versehen ist und entsprechend groß sind die Maschinen hinten dran. Also es ist eine Entwicklung, wo man eigentlich nur noch kopfschüttelnd daneben steht und sagt, hey, was hat das noch mit Landwirtschaft zu tun? Das ist wirklich industrielle Landwirtschaft mit allen Nebeneffekten, die es gibt. Grundwasservernichtung, Bodenbelastung, Verbreitung von Herbiziden, Pestiziden in der Nahrung, von Schwermetallen, wie wir vorhin gesagt haben, und natürlich damit entstehen Krankheiten. Du hast in deiner Sendung schon viele Kollegen gehabt, die darüber gesprochen haben. Ich will das gar nicht vertiefen. Ich kann das nur bestätigen. Aber ich sage trotzdem, hey, wir müssen das, was wir in uns haben, was funktioniert, unterstützen. Wir müssen es entfalten helfen. Wir müssen es befeuern mit Energie, vor allen Dingen mit Freude, mit Zuwendung, mit Passion fürs Leben. Dann wird es sich entfalten. Geist bewegt die Materie, und die Materie im Anschluss den Geist. Das ist nicht von mir.
Ja, ich bin fassungslos und könnte dir noch lange zuhören. Ich glaube, wir müssen mehr wieder zum Bauen gehen und zu sagen, ich möchte nicht das Huhn da vorne, sondern das da hinten.
Genau.
Ich möchte auch den Salat, den du isst. Genau. Und ich muss auch bereit sein, ihm das Geld zu zahlen, das es einfach kostet.
Ja.
Und damit können wir wirklich ganz, ganz viel bewegen. Ja. Darf ich noch abschließend eine Frage stellen? Du produzierst ja auch diesen Ernährungswürfel, wo man ja eigentlich, wenn man nur so 8 oder 10 Stück davon isst, eigentlich auch wunderbar abnehmen kann. Man hat die ganze Versorgung. Beziehst du hier auch alle Inhaltsstoffe aus der biologischen Landwirtschaft heraus?
Ja, also das ist ein Ernährungswürfel mit 28, 29 Gramm ungefähr. Ich weiß es gar nicht so genau. Und der enthält landwirtschaftliche Rohstoffe, die wir von bestimmten Händlern beziehen, Großhändlern beziehen, die also sozusagen aus Regionen kommen, wo integriert gearbeitet wird. Das heißt, integriert heißt Übergang von konventioneller zu biologischer Landwirtschaft. So, wir messen natürlich auch Rückstände und die Nachweisgrenze ist irgendwie bei 0,001 ppm. Also wir können es teilweise gar nicht nachweisen, dass überhaupt etwas drin ist oder nur ganz, ganz in ganz geringen Mengen.
Das ist bei anderen nicht der Fall.
Das ist nicht der Fall, nein. Und unsere Bioprodukte werden natürlich entsprechend auch untersucht und geprüft. Ja, und da haben wir natürlich auch solche positive Ergebnisse. Aber es ist immer irgendwas zu finden. Also ich meine, Quecksilber und Blei, das befindet sich ja sowieso im Boden als Mineral und kann dann natürlich auch in die Pflanze gelangen, deren Produkte wir dann verarbeiten. Ja, also zum Beispiel der Lein. Ja. Und die Leinsamen, die enthalten natürlich dann solche Stoffe. Aber es ist immer noch unter der Nachweisgrenze. Und hinzu kommt, dass wir halt mit dem Produkt auch, da es ja pflanzenhaltig ist, eine hohe Basenkapazität aufbauen, zur Säure-Basen-Harmonisierung beitragen. Und es gibt Anwender, die haben es zum Detoxen verwendet. Und wir konnten nachweisen, dass der vorherige hohe Arsengehalt im Urin plötzlich nicht mehr nachweisbar war.
Also
und das finde ich eigentlich, das bestätigt das auch die Idee dahinter. Ja? Mhm. Das war ja eine Idee als zu Beginn. Ja? Das heißt, man hat eine Vision und sagt, Mensch, also eigentlich müsste ich was produzieren, was sinnvoll ist. Was managt, das und das. Und im Laufe der Zeit haben sich dann immer mehr Aspekte ergeben, die wir vorher gar nicht vorhersehen konnten.
Was mich auch so überzeugt ist, was du gesagt hast, eben die Basen. Wir wissen ja seit Otto Warburg, jede Krankheit kommt ja aus der Säure. Und wenn wir da mit Basen entgegenwirken, dann kriegen wir Regulation in den Körper rein.
Genau.
Und wenn wir uns ja nur solche 8 oder 10 solche Würfel pro Tag essen, nehmen wir ab, entsäuern.
Stopp, es ist kein Entsäuern.
Aber wir bauen
Basenkapazität auf.
Das heißt,
ich bin jetzt auch bei der Terminologie. Mhm. Wir entsäuern, der Körper entsäuert nicht. Das ist ein falscher Begriff. Mhm. Wir sind auch nicht übersäuert, sondern wir haben eine schwache Basenkapazität.
Ja, das ist in der Schulmedizin so deklariert, oder? Dass es halt diese Übersäuerung nicht gibt, oder?
Also ich denke, wir müssen auch eine Terminologie finden, die anderen von der anderen Seite, die wir ja gut kennen, weil wir haben ja die Ausbildung, dass die auch nachvollziehen können und können sagen, aha, das ist ja interessant, was der sagt.
Ja, super, danke.
Kann ich nachvollziehen, ja. Also wir bauen Basenkapazität auf und damit ist wieder eine Säure-Basen-Balance erreicht. Und die trägt dazu bei, dass das Bindegewebe, also sprich alles das, was in der extrazellulären Matrix ist, auch wieder normal funktionieren kann. Das ist ja ein Molekülfilter, das ist wie so ein gelartiges Filtersystem, wo die Dinge hin und her marschieren. Weil es gibt ja keinen direkten Kontakt von den Gefäßen zu den Zellen. So, es geht alles übers Bindegewebe. Dort findet der Stoffaustausch statt. Wenn dort eine Basenmangel besteht und damit eine Säurelast, dann sind die Systeme natürlich blockiert. Das wissen wir.
Die Sendezeit ist weit überschritten. Ich muss aufhören, auch wenn es so spannend ist. Wenn ich aber zu diesem Thema noch weitere Informationen haben will, was da alles drin ist und wie, war, wo und so weiter, gibt es noch eine Plattform, die du uns empfehlen könntest?
Ja, also ich würde Ihnen empfehlen, wenn Sie weiter sich informieren wollen, gehen Sie auf unsere Webseite www.swiss-cube, cube mit Q-Kribbe.com.
Ich meinte einfach, solche Dinge müssen noch viel, viel mehr breiter in das Volk heraus, damit wir genau das, diese Wortlosigkeit, die du auch hattest, diese Sprachlosigkeit, was tun wir hier, dass wir uns dessen mehr bewusst sind. Oder? Dass das nicht die Gesundheit fördert, ist wirklich langsam allen klar.
Ja, das ist so. Ja.
Herzlichen Dank, lieber Frank. Und Ihnen alles Gute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.